Das heißt im 1. Mose 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie einem Mann und ein Weib. Gott hat sie also das Ganze ausgedacht, mit Mann und Frau und mit Sexualität und mit Liebe. Wenn Gott sich das ausgedacht hat, gehört alles, was mit Freundschaft, was mit Liebe, was mit Sexualität zusammenhängt, nie in die Gosse, sondern immer in die Gemeinschaft mit Gott. Oder es wird billig gemacht. Und wenn es ohne Gott gehandhabt wird, wird es sinnlos. Weil Gott allem seinen Sinn und seine Ordnung verleiht. Wenn du Gott ausklammerst aus diesem Bereich, wirst du ungeordnet in diesem Bereich. Und es gibt ein Chaos. Nimm Gott raus und du hast Chaos. Das haben wir in der Welt, weil die Welt meint, ohne Gott zurechtzukommen. Und jetzt kommt eine grundsätzliche Ordnung, die Gott hier aufzeigt, Vers 28. Nachdem Gott Mann und Frau, nicht Junge und Mädchen, Mann und Frau, nicht Freund und Freundin, Mann und Frau. Es gibt in der Bibel sehr, sehr wenig über Kinderfreundschaften, wo so ein 15-jähriges Kind sich in ein 16-jähriges Kindinchen verschießt und man sagt, also Mensch, oh boy, mein Herz bubbert und wir gehören zusammen. Gott spricht immer von Mann und Frau, von Beziehungen, die auf Ehe, die auf Bindung angelegt sind. Alles andere, was außerhalb dieser Absicht liegt, ist Flirt, Liebelei. Das schön sein kann, aber sehr, sehr schnell Gefahr läuft, unaufrichtig zu werden. Und Gott gibt hier eine grundsätzliche Ordnung in Vers 28. Gott segnete sie. Das ist der geistliche Aspekt. Diese beiden stehen vor Gott. Wir werden später noch darauf zu sprechen kommen. Dieser geistliche Aspekt muss vorliegen. Wenn der Partner, der Freund, die Freundin kein geistliches Leben hat, wird die ganze Beziehung unaufrichtig. Sie wird beschränkt. Und sie ist zum Sterben verurteilt. Entweder für den einen, dass er sein geistliches Leben aufgibt, oder für den anderen, dass er sich immer ausgeschlossen weiß. Wenn du einen Partner hast, oder meinst zu haben, der kein geistliches Leben hat, der nicht von neuem geboren ist, und sagst, das ist der Partner fürs Leben, bist du lieblos. Das wäre so, als wenn du jemanden heiraten wolltest, der irre ist, der nicht denken kann, der verrückt ist. Das wäre genau auf der gleichen Ebene. Weil ein wichtiger Lebensbereich dem anderen nicht zugänglich ist, wo er automatisch ausgeschlossen ist, hat keinen Zugang. Und wenn Gott für dich an erster Stelle steht und für den Partner nicht, wie soll er dich verstehen können, wie soll er dich lieb haben können, wie soll er dir vertrauen können, wie soll er Zugang haben zu deinen Empfindungen, wie soll er deine Entscheidungen verstehen können, wenn Gott für ihn bedeutungslos ist. Es ist also total lieblos, wenn dieser geistliche Aspekt nicht von Anfang an erster Stelle steht. Dann kommt der zweite Aspekt, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist der sexuelle Aspekt. Das gehört in die Partnerschaft hinein, Sexualität. Das steht hier an der zweiten Stelle, weil Gott sie gesegnet hat. Das heißt, hier wird ja eine Ehe geschlossen, von Gott eingesegnet. Und das gehört nach der Geistlichkeit innerhalb der Ehe an die zweite Stelle. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Gott ist nicht prüde in Bezug auf Sexualität, nie gewesen. Der hat alles, was in dir dran ist, erfunden, sich ausgedacht und wollte gern, dass du auch mit deiner Sexualität Erfüllung findest und glücklich wirst. Hat Gott sich so gedacht. Nur wenn wir die Bedienungsanleitung auch für unsere Sexualität nicht beachten, laufen wir Gefahr, dass einiges an uns kaputt geht. Und dann werden wir Schiffbruch erleiden. Und dann wird es nicht erfüllend sein, sondern genau das Gegenteil bewirken. Und ich habe mit jungen Leuten gesprochen, die sagen, Sexualität, das stinkt mir so sehr, das ödet mich so an und das ist also richtig scheußlich. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Gott sagt, füllet die Erde und macht sie euch untertan. Wobei Zusatzbemerkung gemacht wird, Sexualität ist zunächst nicht nur dazu da, dass Kinder in die Welt gesetzt werden. Das ist nicht wahr. Gott hat sie geschaffen, um eine Ehe glücklich zu machen, um Erfüllung in die Ehe hineinzubringen, ist eine Form der Mitteilung, die in die Ehe hineingehört. Und die Bibel macht es unmissverständlich deutlich, dass Sexualität außerhalb der Ehe Hurerei ist. Immer. Egal welche Vorsätze da sind, egal wie sehr man sich festlegen möchte, egal wie sehr man sich vornimmt, wir werden später heiraten, Sexualität außerhalb der Ehe ist immer Hurerei. Immer, ohne Ausnahme. Es kann sein, dass hier einige von euch später noch Anfragen haben, können wir gerne darauf eingehen, weil viele dann sagen, ja, wo steht das in der Bibel, zeigt mir das mal. Und die Bibel spricht nie in der Negation davon, immer nur vom Positiven. Du sollst die Ehe nicht brechen. Eine Ehe kann nur dort gebrochen werden, wo sie vor Zeugen vollzogen worden ist. Wo sie nicht vollzogen worden ist und dann Sexualität praktiziert wird, ist es immer Hurerei. Und Hurerei ist Sünde. Die Bibel sagt, kein Hure wird das Reich Gottes sehen. Keiner, kommt nicht rein. Es sei denn, dass du deine Schuld bekennst, Buße tust und neu anfängst. Das kommt als drittes.
füllt die Erde, macht sie euch untertan. Es soll also ein Bezug zum Leben gefunden werden, ein Untertan machen in der Erde. Das ist der gesellschaftliche Bezug. Die Gesellschaft damals bestand in erster Linie aus Tieren. Man sollte sich die Erde untertan machen, die soziale Dimension ist das. Der Bezug zur Umwelt sollte von beiden gemeinsam gefunden werden. Sie sollten gemeinsam eine Beziehung zu der Welt haben, in der sie leben. Und dann kommt die vierte Dimension, herrschet über sie. Macht sie untertan und herrscht über sie. Ihr habt einen Bezug zu der Welt, in der ihr lebt, herrscht über sie. Das ist der intellektuelle Zusammenhang. Herrschen hat mit Denken zu tun. Denkt gemeinsam, tauscht euch aus über die Art und Weise, wie ihr denkt. Es gibt also vier Bereiche, die eine Gemeinschaft, eine Freundschaft, eine Liebe hin zur Ehe und dann innerhalb der Ehe fördern sollen. Das ist die Ebene der geistlichen Dimension, der sexuellen Dimension, der gesellschaftlichen Dimension, der intellektuellen Dimension. Und die Reihenfolge für die Entfaltung einer Freundschaft mit der Möglichkeit, dass es zu einer Liebe wird und hinterher eine Ehe wird, ist die, dass wir diesen Bereich außerhalb der Ehe zunächst ausklammern und uns auf diese drei Bereiche konzentrieren. Wir tun das Gegenteil. Wir beginnen bei diesem Bereich, mit Händchen halten fängt es an, Haut auf Haut fühlt sich immer schön an und steigert in mir meine Biologie und bringt mich zu bestimmten Siedepunkten, wo ich dann... Und dann hält man nicht nur Händchen, dann hält man Ärmchen, dann hält man alles und dann wird gefummelt und dann wird gespielt und dann wird geknutscht und dann wird geküsst. Und dann wundert man sich, wenn die Biologie die Gefühle, nicht deine Liebe, das hat gar nichts mit Liebe zu tun, das hat mit Biologie und mit Trieben zu tun, wenn das auf einmal mit dir durchgeht und sagst, ich kann nicht mehr warten. Und auf diesen Bereichen hat sich nichts abgespielt. Geistlich ist man sich näher gekommen, gesellschaftlich, man ist nie gemeinsam in Erscheinung getreten in der Welt, in der man lebt, hat keine gemeinsamen Bezüge zur Umwelt hergestellt, weil man immer nur für sich sein wollte, um sich auf den Körper des anderen zu konzentrieren. Und man hat auch nicht seine Gedanken ausgetauscht, nur seine Gefühle und seine Triebe gegenseitig hochgeputscht. Und dann hat man nachher keine Basis mehr, fühlt sich verpflichtet, schlittert in die Ehe hinein und wundert sich, wenn es ihm nur in die Brüche geht oder man sich so aneinander gewöhnt, dass man aneinander vorbeilebt. Wir kommen später noch einmal darauf zu sprechen, wenn ich euch sieben Gedanken mitgebe, die ihr beachten sollt bei einer Freundschaft. So viel nur zum Grundsätzlichen zunächst. Das sind also die vier Bereiche, die dazugehören. Auf diesen vier Bereichen soll gearbeitet werden in einer Freundschaft, in einer Partnerschaft. Und solange nicht die Absicht besteht oder die Möglichkeit besteht, auf eine Ehe gemeinsam hinzuarbeiten, weil man es nicht weiß, beschränke dich auf 1, 3 und 4. Lernt geistlichen Austausch ohne Abkapselung von anderen. Lernt gesellschaftlich, euch in der Gesellschaft, in der ihr lebt, zu betätigen und einzusetzen und lernt, eure Gedanken auszutauschen, dass man miteinander im Gespräch bleibt. Das ist das Gesündeste, was man tun kann. Alles andere führt früher oder später irgendwie ins gegenseitige Verderben und in die Brüche bringt viel Tränen und viel emotionalen Stress. Jetzt kommen wir zu dieser Entwicklung, die im 1. Mose 2 uns gegeben wird. Gibt es hierzu irgendwelche Fragen? Wir arbeiten später nochmal auf. Ich wollte es jetzt nur angedeutet haben und wir kommen später auf einzelne Elemente nochmal zu sprechen. Aber vielleicht gibt es irgendwas, was der eine oder andere gerade aufarbeiten möchte. Jetzt kommt was Schönes. Wie finde ich meine Frau im Paradies?
1. Mose, Kapitel 2. Vers 18. Es ist nicht gut, sprach Gott der Herr, dass der Mensch allein sei. Bist du ein Mensch? Dann ist nicht gut, dass du allein bist. So hat Gott das festgelegt. Das sagt Gott. Das war das erste Mal in seiner ganzen Schöpfung, dass er sagt, es ist nicht gut. Alles andere war sehr gut, nur eine Sache war nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dann sagt der gleiche Gott, der die Erkenntnis hatte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, der Mensch selbst hat es noch gar nicht so gemerkt. Sagt Gott, ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Ich will. Es kommt als erstes die zeitnotwendige Einsamkeit. Das ist das Erste. Der Mensch ist allein. Junge, Mädchen gleichermaßen. Zeitnotwendige Einsamkeit. Das ist wichtig und notwendig. Dass du zunächst eine Phase hast, in der du den Umgang mit Gott einübst. Das hat ja der Mensch hier gemacht. Gott hatte mit dem Menschen gesprochen, der Mensch hat mit Gott gesprochen und solange deine Beziehung zu Gott nicht stabilisiert ist, du noch nicht fest im Glauben bist, dich im Glauben noch nicht bewährt hast, du noch nicht weißt, ob du wirklich Gott treu bist und die Beziehung mit Gott wirklich widerstandsfähig ist, lass dich auf keine Partnerschaft ein, denn sie wird dich nur hindern, dir nicht helfen. Sag nicht, ja, der andere wird ja auch mit mir beten und sie falten dann gemeinsam die Hände. Schön und gut, aber letztlich bringt es dich nicht weiter. Es ist notwendig, eine zeitnotwendige Einsamkeit zu durchstehen, in der deine Beziehung zu Gott vertieft, gefördert und befestigt werden kann. Wenn das nicht geschehen ist, begibst du dich im Nu auf Glatteis in Bezug auf Freundschaft, in Bezug auf Liebe. Das ist der erste Schritt. Jetzt kommt der zweite Schritt, nachdem Gott beschlossen hatte, etwas zu unternehmen. Und es ist schön, dass Gott also das schon vorher tut, bevor der Mann selbst etwas tun konnte, was hätte auch tun können. Nach der zeitnotwendigen Einsamkeit kommt von Vers 19 bis Vers 20a ein zweiter Schritt. Denn als Gott der Herr gemacht hatte von der Erde allerlei Tiere auf dem Feld und allerlei Vögel unter dem Himmel, brachte er sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch allerlei lebendige Tiere nennen würde, so sollten sie heißen. Und der Mensch gab einem jeglichen Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Soweit. Nach der zeitnotwendigen Einsamkeit, wo der Umgang mit Gott eingeübt wird, kommt als zweites die Zeit der Umweltorientierung. Zeit der Umweltorientierung. Umweltorientierung. Wo der Mensch sich in der Welt, in der er lebt, zurechtfindet. Belaste dich nicht mit einer Liebelei, mit einer Freundschaft, solange du nicht in der Welt, in der du lebst, dich so zurechtfindest und so auskennst, dass du einem Partner entweder Hilfe sein kannst oder Leitung sein kannst. Das sind ja die beiden Rollen, die wir übernehmen sollen. Der Mann soll der Leiter, der Führer sein, die Frau soll die Gehilfin sein und du kannst nur dann helfen, wenn du dich auskennst. Wenn hier der Maggie jemand in der Küche helfen soll, kann er nur dann eine Hilfe sein, wenn er sich auskennt. Wenn er eine Anleitung bekommen hat. Und um eine Anleitung zu bekommen, muss man sich zunächst orientieren in der Welt, in der man lebt. Wie finde ich mich in dieser Welt zurecht? Dazu gehört auch die Berufsausbildung. Das ist gerade dort, wo man studiert, ein bisschen schwierig und es gibt Ausnahmen. Aber man muss in der Welt, in der man lebt, zunächst sich orientiert haben, sich zurechtfinden, und zwar ohne Partner. Damit der Partner nachher nicht als Entschuldigung benutzt wird, sagt, na, er kennt sich aus, was muss ich noch? Jeder sollte diese Orientierung in der Umwelt haben. Und dann kommt was ganz, ganz Schönes, was wir heute kaum noch verkraften, weil wir so furchtbar empfindlich und wehleidig geworden sind und kaum noch was aushalten können. Das heißt, dann im zweiten Teil von Vers 20, nachdem der Mensch Vogel und Vieh und Tiere auf dem Felde benannt hatte, aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Er hat sich also in der Umwelt orientiert und guckt sich jetzt so alles an, was da so vorbei marschiert. Das nennen wir Orang-Utan, das nennen wir Schimpanse, das nennen wir Huhn, das nennen wir Elefant, das nennen wir Giraffe. Und er guckt sich die anderen und sagt, nett, aber für mich nicht das Passende. Ist gut, wenn man sich in dem Zoo Gottes ein bisschen umschaut, darf man ganz bestimmt, hat der Adam auch gemacht, und du guckst hier gleich rum und sagst, das ist eine richtige Giraffe, für mich nicht das Ideale. Das ist ein kräftiger Orang-Utan, für mich passt er nicht. So ein Elefant, nicht so, orientiert sich in der Welt, in der er lebt. Umweltorientierung, auch in Bezug auf Menschen, ist ganz wichtig, dass man das tut. Aber nicht Umweltorientierung, um jetzt auf Biegen und Brechen sich schon das zu nehmen, was Gott vorbereitet hat. Sondern es kommt in dieser Umweltorientierung, auch rein menschlich in dieser Umweltorientierung, und unsere Menschheit besteht ja aus einem großen, schönen Zoo, dass mit dieser Umweltorientierung die Bereitschaft verbunden ist, ich bin bereit zu warten, weil Gott für mich was vorbereitet. Und es wächst gleichzeitig, und das ist die dritte Phase, oder die dritte Zeit, Zeit der Sehnsucht. Er sieht, wie die Viecher da alle paarweise durch die Lande marschieren und glücklich miteinander sind und sagt, die haben es gut und der Affe hat seine Äffin, die Giraffe hat ihre Giraffin und das Zebra seine Zebrin und ich bin hier, sogar ein Regenwurm hat sein Regenwurminchen und ich bin hier Adam ohne Adaminchen, ganz allein. Und das wird in ihm eine Sehnsucht wach. Und diese Zeit der Sehnsucht ist die dritte Phase. Und diese Zeit können wir kaum noch aushalten, weil unsere Welt uns das so schwer macht. Jede Sucht, die wir haben, alles, was wir suchen, kann fast sofort befriedigt werden. Und wir haben uns daran gewöhnt, alles, was wir wollen, uns sofort zu nehmen. Und das ist schlecht. Zeit der Sehnsucht ist die Zeit, wo so meine Wunschtraumprinzessin vor meinen Augen so wächst.
so zierlich wie eine Giraffe und kräftig wie ein Affe und dickfällig wie ein Elefant, damit sie all die Hiebe und die Stiche vertragen kann, die ich mir suche, muss das Mädchen haben, so eine dicke Haut, und dann muss sie vielleicht geschickt sein oder springen können wie ein Känguru. Oder, und ich lege mir von jedem so die richtige Eigenschaft zusammen, orientiere mich, sage das und das und das. Und ich forme so meine Wunschprinzessin, nicht nur vom Aussehen her, nicht nur von den Ansprüchen her, sondern von, die Sehnsucht wächst in meinem Herzen. Und halte diese Zeit der Sehnsucht aus, ist wichtig. Mit dem Wunschprinzen, mit der Wunschprinzessin. Ohne jetzt zu groß zu idealisieren, oft sieht man ja jemanden und sagt, oh, ich glaube, der entspricht meinem Wunschbild. Und dann lernt man die Leute kennen und sagt, Irrtum, außen hui und innen nicht für mich. Es kommt nach der Zeit der Sehnsucht. Und weil wir diese Zeit der Sehnsucht kaum aushalten, fehlt bei uns oft die nächste Phase. Und deshalb haben wir so viel Schwierigkeit mit Flirt. Mit Händchen halten und mit Abknutschen und so all die Dinge. Deshalb hasse ich die Zeitschrift Bravo, ihr habt es schon gemerkt, das kommt immer wieder. Weil diese Dinge da so totgetrampelt werden und so lieblos zerrupft werden und Leute etwas vorgegaukelt wird, was der Wahrheit einfach nicht entspricht. Es kommt dann, als der Adam merkt in Vers 20, für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre, Vers 21, da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen. Es kommt als Viertes die Zeit des Schlafs, wo der Adam mit all seiner Sehnsucht, mit all seiner Träumerei, mit all seinen Wünschen zur Ruhe kommt, schläft. Und Gott hilft ihm dabei zu schlafen. Das ist ganz, ganz schwer, weil heute uns kaum noch einer in Bezug auf Freundschaft, Liebe, Ehe, Sexualität schlafen lassen will. Von allen Seiten werden wir immer wieder wachgerüttelt. Gehst am Kiosk vorbei und du siehst fast nur noch nacktes Fleisch. Kein Wunder, ist noch ein Wunder, dass die Verkäuferin halbwegs angezogen ist oder dahinter steht. Aber das, was einem so angeboten wird, man wird fast rot, wenn man dran vorbei ist. Sei denn, man hat sich schon so dran gewöhnt, es sagt dann kaum noch was. Na ja, ist wie eine Schlechterei, nicht? Eins schlechter als das andere. Und wird viel nacktes Fleisch bloß ausgehängt und das ist alles. Und man wird fast daran gehindert, in dem, was die Kameraden, Kameradinnen zu sagen haben. Man wird überall an allen Ecken animiert. Du hast Triebe, du hast Sehnsucht. Wenn du Hunger hast, isst du. Und wenn du deinen Sextrieb verspürst, dann musst du ihm nachgeben. Und musst drauf eingehen. Und das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Weil Sexualität eine schöpferische Kraft ist. Und schöpferische Kraft gehört in die Hand des Schöpfers. Wenn sie vom Schöpfer nicht geordnet und gehandhabt wird, wird sie zu dem, was Schöpfung ohne Gott immer wird, Chaos. Es geht rund und drüber, es wird ganz durcheinander, verwildert und verwüstet. Und Gott hilft dir, diese Zeit des Schlafes durchzuhalten. Und während dieser Zeit des Schlafes macht Gott etwas ganz, ganz Fantastisches. Es gibt als Fünftes die Zeit, lesen wir das gerade, in Vers 21, wo Gott, zweiten Teil, nahm seine Rippen eine und schloss die Stätte zu mit Fleisch. Und dann heißt es weiter, in Vers 22, und Gott, der Herr, baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm. Die Zeit göttlichen Handelns. Taus Gott zu, dass er handelt. Die Zeit göttlichen Handelns. Dass Gott eingreift und dass er deine Sehnsucht, deine Bedürfnisse und den anderen Partner, der für dich der ideale Partner ist, durch und durch kennt. Und Gott arbeitet an dem Partner, während du schläfst. Gott vervollkommnet den Partner, wenn du dich um keinen Partner kümmerst. Zeit göttlichen Handelns. Das wird hier das schöne Bild gebraucht, und es ist ein anschauliches Bild. Der Wilder Smith geht auf die Biologie dieses Bildes ausführlich ein. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch ihn gehört hat. Ich werde es gerade kurz antippen, ihr könnt es wahrscheinlich in einem seiner Bücher nachlesen. Die Rippe ist ja der Ort über dem Herzen, nicht? Wo die ganzen Sehnsüchte, die ganzen Gefühle, die ganzen Wünsche sich angestaut haben. Und Gott nimmt diese ganze Sehnsucht, Gott nimmt all deine Gefühle, Gott nimmt all das, was du empfindest, und legt es in einen Partner hinein, damit er dir entsprechen kann. Gott geht also an dem, was du brauchst, an deinem Bedürfnis nicht vorbei. Und Gott weiß sehr viel besser, was du brauchst, als du selbst es weißt, weil Gott dich durch und durch kennt, du kennst dich nur wissen. Gott legt also und schafft einen Partner, der dir genau entspricht, der für dich das sein wird, was du brauchst. Der Wilder Smith geht auf die Biologie dieses Ganzen ein und sagt, die Zellen und die Zellkerne aus dem Rippengewebe sind am idealsten geeignet zur Vervielfältigung.
Und von daher ist das ganz, ganz fantastisch und wahrhaftig, dieses Bild, das hier gebraucht wird. In jedem Zellkern liegt ja die ganze Information drin, um eine Kopie deines Lebens neu zu schaffen. In jedem Zellkern deines Lebens. Aus deinem Gewebe. Überall, wo du einen Zellkern hast, liegt in dem Zellkern die ganze Information gespeichert, die ein Zwilling von deiner Sorte produzieren könnte. Man könnte dich also tausendfach wiederholen, wenn man den Zellkern oder die Zellkerne, die du hast, nimmt und sie zur Befruchtung benutzen würde, es würde so etwas genau identisch rauskommen wie du, weil die ganze Information eines Menschen im Zellkern liegt. Und die Zellkerne im Rippengewebe eignen sich am besten für diesen Vorgang. Weil Gott ein kluger Gott ist, ein vernünftiger Gott ist, hat er natürlich nicht nur einmal die ganze Anstrengung der Schöpfung eines Menschen wiederholt, sondern hat den Zellkern genommen und einfach eine Vervielfältigung vorgenommen. Und durch Variation die Eva geschaffen. Ihr müsst es ausführlicher beim Wilder Smith nachlesen. Ich bin kein Biologe, er ist Biologe. Und er geht diesen Vorgängen nach und das ist faszinierend. Das einfach zu wissen, dass also nicht nur bloß so pro forma hier die Rippe reingehauen wird, sondern dass Gott damit schon eine ganz bestimmte Absicht verfolgt. Und jetzt kommt die sechste Phase. Nach der Zeit göttlichen Handeln kommt als sechstes die Zeit göttlicher Führung. Gott führt die beiden zusammen. Und das ist was Schönes. Und ich wünsche euch allen, dass ihr diese Führung erlebt. Der Adam musste also nicht jeden Tag gucken und sagen, wo ist er denn jetzt? Der konnte ganz gelassen mit seiner Sehnsucht leben, trotz seiner Sehnsucht einschlafen, weil er Gott vertraute, dass Gott seinem Bedürfnis entspricht. Und es heißt in Vers 22, Gott brachte sie zu ihm. Zeit göttlicher Führung. Jetzt kommt etwas ganz Männliches, männlich-menschliches, Vers 23 sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Ich bin der Mann, dann wird sie wohl die Männin sein. Bezieht also alles sofort auf sich und leitet von sich ab, wie könnte die was anderes sein als Mann, nur sie ist kein Mann, also ist eine Männin. Und das ist so typisch Mann, dass man so ein bisschen engstirnig und kurzsichtig denkt. Gott führt beide zusammen. Das heißt nicht, dass man als junger Mensch nicht Umschau halten darf. Ich wiederhole, man darf den ganzen Tierpark Gottes unter den Menschen durchforsten und anschauen, kennenlernen auf den Ebenen, die ich vorhin als erste, dritte und vierte Ebene genannt hatte. Dass man geistlich Leute kennenlernt, sozial, gesellschaftlich mit Leuten gemeinsam in dieser Welt schafft, intellektuell austauscht, aber zunächst auf der sexuellen, auf der körperlichen Ebene, und Körper und Sexualität sind ganz, ganz eng miteinander verbunden. Deine Sexualität liegt nicht nur in deinem Geschlechtsorgan. Deine Sexualität liegt in deinem ganzen Körper mitbegründet. Liegt in dir, in deinem Menschsein drin. In deiner ganzen Biologie. Halte diesen Bereich zunächst aus jeder Freundschaft, aus jeder Bekanntschaft raus, um Zeit zu haben, den ganzen Zoo Gottes kennenzulernen, zu benennen. Dann der Sohntyp, der Sohntyp, der Sohntyp, der Sohntyp. Lass durch dieses Kennenlernen, durch dieses offene, herzliche, freundliche, geistliche Kennenlernen innerhalb christlicher Gemeinschaft in dir eine Sehnsucht wachsen, wo du sagst, so ein Mensch oder ein Mensch mit den und den und den Eigenschaften, der würde meinen Bedürfnissen entsprechen. Und dann lass es Gott zu, dass er dich schlafen lässt für eine Weile. Und Gott wird den Partner für dich zubereiten und zur rechten Zeit, nie zur falschen, dir den Partner über den Weg führt. Brauchst du gar keine Angst zu haben, jetzt oder nie, gibt es bei Gott nicht. Gott hat viel, viel Zeit. Vielleicht siehst du ihn und sagst, oh, das wäre schön, wenn der und der oder die und die. Und dann warte. Warte, bis Gott zusammenführt. Wir werden noch darüber sprechen, wie dieses Zusammenführen auch von unserer Seite begleitet sein kann. Wir müssen nicht irgendwo zu Hause auf dem Stuhl hocken und sagen, also, jetzt war ich schon 50 Jahre, jetzt wird langsam Zeit, dass die mal kommen, dass sie mich heiratet. So ist es nicht gemeint. Es gibt eine zeitgöttliche Führung und Gott führt ganz bestimmt. Und dann gibt es noch ein letztes. Und dieses letzte werden wir später noch ausführlicher behandeln. Vers 24, die notwendige Trennung. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen und sie werden sein ein Fleisch. Da werden drei Wirklichkeiten miteinander verbunden, auf die wir, der Trobisch hat es in einem seiner Bücher gemacht, der Peter Wiegand hat es im Schloss Klaus ausführlicher noch abgehandelt, und ich werde eine Mischung aus den beiden euch anhand dieses Verses später noch vortragen, damit ihr dieses Dreiecksverhältnis seht, verlassen, anhängen, ein Fleisch sein. Anhängen ist die Ebene der Liebe, das Verlassen ist der Punkt der Trauung, der Hochzeit, wo man richtig verlässt, weggeht, auch physisch, geografisch die Eltern verlässt. Und ein Fleischsein ist die Wirklichkeit, die Ebene der Sexualität. Diese drei gehören zusammen in der Ehe. Das rein geografisch äußerliche Verlassen durch den Akt der Trauung, ob das jetzt vom Altar oder vom Standesamt ist, ist unwichtig. Nur unter Zeugen muss es geschehen, muss unter Zeugen geschehen, weil es ein Bündnis ist, das der Zeugen bedarf, um deiner eigenen Schwachheit willen. In der Bibel wurde Gott zum Zeugen geholt, es waren keine anderen Trauzeugen da. Hier beim Schöpfungsbericht. Und doch hat Gott das Ganze bezeugt. Und es wurde unter dem sichtbaren Zeugnis Gottes diese Ehe vollzogen. Und dann kommt die Wirklichkeit der Liebe und die Wirklichkeit der Sexualität. Diese drei Dinge sind wie ein Dreiecksverhältnis und gehören zusammen. Darauf gehen wir später noch ein. Das sind die sieben Schritte zunächst in der grundsätzlichen Entwicklung. Und ich werde euch morgen sieben weitere Schritte geben. Wie kann ich jetzt auf eine Freundschaft oder was soll ich beachten, um mich darauf vorzubereiten? Und dann gehen wir auf dieses Dreieck nochmal ein und dann gehen wir auf ein biblisches Kapitel ein, wo ausführlicher so eine Freundschaft beschrieben wird oder der Einstieg in die Ehe. Das ist ganz schön, das ist das zweitlängste Kapitel in der Bibel. Und das könnt ihr in Ruhe studieren, wenn ihr wollt, könnt ihr schon vorstudieren. Das ist im 1. Mose Kapitel 24. Da sind ganz viele gute Prinzipien enthalten. 1. Mose, Kapitel 24, über Rebekka und Isaak. Das war damals so ein bisschen komplizierter, da wurde der Knecht losgeschickt, um die passende Frau für den Sohnemann zu holen. Da musste man Kamel haben und so weiter. Das sind so notwendige Nebensächlichkeiten. Darüber hinaus gibt es ganz, ganz viele wichtige Hilfen und auf die könnt ihr euch konzentrieren und da schon mal ein bisschen vorarbeiten. Da schließen wir das jetzt ab. Wir können an dem Kapitel weiterarbeiten. Es geht ein ganz klein wenig zu sprechen und wir machen das jetzt noch ein bisschen weiter. Ich habe leider immer nur bis 12:30 Zeit. Ich muss also dann das abschließen. Das macht ja nichts. Ihr könnt ja dann noch ein bisschen Luft holen vor Mittagessen. Und ich werde das Vorwort zu dem, was ich euch jetzt mitgebe, morgen liefern. Ich gebe euch jetzt das Nachwort. Weil das Vorwort mit in diese Begriffsklärung passt. Ich werde morgen den zweiten Begriff aufgreifen. Ich gebe euch hier jetzt einige praktische Hilfen. Vielleicht machen wir einen anderen Ansatz, dann wird es vielleicht auch deutlicher. Zur Partnerfindung. Ich hatte gestern diesen Dreisatz von Tobisch euch gegeben, aus diesem letzten Vers im Schöpfungsbericht. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Dieses Verlassen geschieht bei der Trauung. Trauung ist das Gelöbnis zur Treue, Hochzeit. Und er wird seinem Weibe anhangen. Anhangen ist diese Anhänglichkeit, die in der Wirklichkeit der Liebe gemeint ist. Und sie werden ein Fleisch sein. Ein Fleisch sein ist die Ebene der Sexualität. Das sind die drei Bereiche, die zusammengehören innerhalb einer Ehe. Und diese drei Dinge beinhalten ein Dreiecksverhältnis. Wir werden auf dieses Dreieck wahrscheinlich übermorgen nochmal ausführlicher zu sprechen kommen. Ich will es nur jetzt gebrauchen, um im Vorspann etwas zu verdeutlichen. Der moderne Einstieg in Freundschaft, Liebe und so weiter ist der über die Sexualität und das Tödliche. In den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen. Das ist nicht der biblische. Der biblische Einstieg ist der über die Liebe. Liebe ist wie eine Drehtür. Das heißt, man kann durch diese Tür hineingehen in eine Beziehung, feststellen, wir passen eigentlich nicht zusammen und man kann wieder aussteigen, ohne den anderen bleibend verletzt zu haben. Trauung und Sexualität sind Türen, wenn du da durchgegangen bist, ist was ins Schloss gefallen, eingeschnappt. Hier hast du ein Gelübde abgelegt und hier hast du etwas von deiner Persönlichkeit weggegeben, was du nie wieder zurückbekommst. Und wenn hier jetzt etwas auseinandergeht, wenn also das treue Gelöbnis aufgebrochen wird, und man die Ehe bricht, sich scheiden lässt, wird man vor sich selbst unglaubwürdig. Man verliert etwas von seiner Persönlichkeit. Gott kann bestimmt heilen, aber es bleiben bleibende, schmerzende Wunden zurück, die dich das ganze Leben kennzeichnen werden. Das gleiche gilt für die Sexualität. Sexualität ist mehr als nur einfach mal ein bisschen Vergnügen haben, um seine Triebe auszuleben. Man geht auf den anderen ein und es ist wie eine Legierung von Metallen. Man verschmilzt ineinander, geht ineinander über und betätigt eben nicht nur seinen Trieb, sondern gibt von seiner Persönlichkeit und nimmt von der Persönlichkeit des anderen. Wenn hier auseinandergebrochen wird, geht wieder etwas kaputt. Weil etwas von mir an dem anderen kleben bleibt und etwas von dem anderen an mir kleben bleibt.
Deshalb ist der vernünftigste Einstieg, der über die Liebe, das ist die Drehtür. Das sind Türen, wenn du hier durchgehst, ist die Tür ins Schloss gefahren. Und wenn das jetzt wieder auseinandergeht, meinetwegen Sexualität außerhalb der Ehe oder vor der Ehe praktiziert wird, und man dann auseinandergeht und merkt, wir haben uns getäuscht, bricht etwas in einem selbst kaputt. Auch hier kann Gott heilen und neu machen. Und trotzdem bleiben für den Rest des Lebens bleibende Narben. Wenn ich hier den Einstieg finde in eine Partnerschaft mit dem Ziel, auf die Trauung und auf die Sexualität Schritt für Schritt hinzuarbeiten, damit wir nachher in einer Parallelentwicklung an beiden Enden gleichzeitig landen und dort, wo wir uns die Treue geloben, auch bereit sind, uns sexuell zu vereinigen, das ist die vernünftigste Entwicklung. Weil wir halbe Strecke feststellen, wir haben uns getäuscht, kann man durch die Tür der Liebe wieder aussteigen. Die Liebe gibt den anderen frei, hält ihn nicht fest. Aber damit beschäftigen wir uns jetzt noch nicht. Ich will das Vorfeld haben, und da haben wir ja oft Schwierigkeiten mit der Freundschaft. Das fängt ja vor der großen Liebe an. Das ist ein Irrtum zu meinen, es war Liebe auf den ersten Blick. So etwas gibt es nicht. Das ist ein Missverständnis von Liebe. Es gibt Gefühle auf den ersten Blick. Jemand, der mich innerlich unwahrscheinlich anspricht und aufregt und sagt, und ich kriege kaum mehr Luft, das gibt's. Aber das geht nach einer gewissen Zeit, genauso wie es gekommen ist. Spätestens, wenn ich anfange, den anderen gut kennenzulernen. Und ich merke, der ist gar nicht so, wie ich gefühlt habe. Deshalb hüte dich vor solchen Gefühlsempfindungen, sie als das Entscheidende auszugeben. Solche Gefühlsempfindungen sind nie dazu da, um uns beständig in einem Liebeshoch zu halten. Das hältst du gar nicht durch. Bevor ich also durch Liebe eintrete in ein Verhältnis, wo wir uns gezielt auf Ehe vorbereiten wollen, gibt es den großen Bereich der Freundschaft. Wo ich ganz bewusst auch auf Partnersuche gehen darf. Nach den Kriterien, die ich gestern genannt hatte. Geistlich, intellektueller Austausch, gemeinsames Engagement in der Gesellschaft, in der ich lebe, keine Abkapselung, wo wir uns auf unsere Körper konzentrieren. Weil das die einfachste Form ist, seine Triebe zu fördern, ohne jetzt den anderen überhaupt kennenlernen zu müssen. Das ist die einfachste Form der Befriedigung, die nachher am oberflächlichsten ist und am wenigsten tiefe Wurzeln hat, sodass die Beziehung, die begonnen wird, auch wirklich stehen kann. Und in dieser Vorphase, bevor ich mich entschließe, diesem Partner oder wir beide wollen uns gemeinsam auf die Ehe vorbereiten, das kann man ja nicht, wenn man jemanden sieht, kann man nicht da hingehen und sagen, du, willst du noch mal heiraten? Geht nicht. Ist auch nicht richtig so. Es gibt Ausnahmen. Ich will also hier kein Gesetz draus machen, aber es ist nicht die Norm. Aber bevor man anfängt, gemeinsam darüber nachzudenken, gibt es diesen großen Bereich der Freundschaft, und damit wollen wir uns beschäftigen. Nach welchen Kriterien gehe ich in einer Freundschaft vor, suche ich eine Freundschaft, um eventuell irgendwann zu diesem Punkt zu kommen, wo wir aus Liebe oder wo wir gemeinsam Liebe lernen wollen, um uns auf die Ehe vorzubereiten. Freundschaft ist kein Flirt. Freundschaft hat auch nichts mit Händchenhalten zu tun. Freundschaft ist eine gute kameradschaftliche Atmosphäre, wo man sich dem anderen öffnen kann, Stück für Stück, um herauszufinden, sind wir Leute, die sich noch mehr aufeinander einlassen wollen. Und ich möchte euch 7 Gesichtspunkte geben, die euch in dieser Freundschaftsphase helfen können, zu diesem Punkt zu kommen. Und das ist das ganz, ganz Entscheidende. Die meisten fangen an diesem Punkt an und meinen, wenn sie hier Liebkosungen austauschen, sich sexuell in irgendeiner Form betätigen, und das geschieht schon längst, bevor man sich sexuell vereinigt. Das geschieht schon längst, bevor man sich sexuell vereinigt. Deshalb ist es notwendig, und wir kommen gleich drauf, dass man hier langsam zurückhaltend vorbereitet. Bevor man hier hinkommt, muss auf der freundschaftlichen Ebene, müssen einige Dinge in dir selbst geklärt sein. Sind diese Dinge nicht geklärt, läufst du Gefahr, dich missbrauchen zu lassen oder den anderen zu missbrauchen, und es geht irgendwann in die Brüche. Diese Dinge sollen dir weiterhelfen und dich vorbereiten. Erstens, achte auf deine Berufung. Achte auf deine Berufung. Freundschaften mit anderen kann man haben. Nicht, um sich jetzt auf den anderen voll und ganz zu konzentrieren, nicht um allein und ausschließlich mit dem anderen zusammen zu sein, sondern nach diesen Kriterien geistlich, sozial, intellektuell auszutauschen, kennenzulernen, aber in einem offenen Verhältnis, wo wir zwei noch nicht aufeinander festgelegt sind. Bevor diese Festlegung kommt, bevor es zu diesem Punkt kommt, wo wir sagen, wir wollen uns in Liebe gemeinsam auf Ehe vorbereiten, achte auf deine Berufung. Lass mich erklären, was ich damit meine. Im 1. Korinther 1, Vers 26, 1. Korinther 1, Vers 26 heißt es, seht an, liebe Brüder, eure Berufung.
Und im 1. Korinther 9, Vers 26 sagt der Paulus, 1. Korinther 9, Vers 26, ich laufe aber also nicht als aufs Ungewisse, das heißt aufs Geratewohl, sondern ich habe ein festes Ziel, ich schlage nicht einfach wild in die Luft. Dein Partner soll dir ein Gehilfe sein. Um einen Gehilfen zu haben, musst du wissen, wobei er dir helfen soll. Wenn du nicht weißt, wie und wofür du dein Leben investieren willst, wird dir der Partner zum Hindernis. Viele junge Männer sind unbrauchbar für Gott geworden, weil sie auf ihre Berufung nicht geachtet haben. Gott hat etwas vor mit deinem Leben. Vielleicht will Gott dich nach Afrika schicken, als Missionar. Und weil du eine leichtfertige Partnerschaft begonnen hast, auf deine Berufung nicht geachtet hast, bei der Partnerwahl die Berufung nicht berücksichtigt hast, sondern nur deinem Gefühl nachgegeben hast, findest du einen Partner, der für Afrika untauglich ist. Der nicht nach Afrika will, weil er Regenwürmer nicht gerne ist. Der aus irgendeinem Grund sagt, Mission, alles schön und gut, nur nicht übertreiben, wir bleiben zu Hause. Und ich glaube, tausende von jungen Männern sind nur deshalb nicht in der Mission, weil sie an dieser Stelle auf ihre Berufung nicht geachtet haben. Bevor du einen Partner suchst, an den du dich bindest, suchen darf man, Umschau halten darf man. Aber bevor du anfängst, durch die Drehtür in eine Beziehung zu einem Jungen oder zu einem Mädchen einzusteigen, achte auf deine Berufung. Wie und wofür will ich mein Leben investieren? Willst du wirklich von ganzem Herzen zuerst nach dem Reich Gottes trachten? Mit allem, was du bist und hast, dann brauchst du einen Partner, der dir dabei hilft. Der das Gleiche genauso von ganzem Herzen unterstützt. Das war für mich fast ein Schock, als ich meine Frau kennenlernte und sich unser Verhältnis anbahnte. Wir haben uns viel Zeit gelassen, das muss nicht immer so sein. 5, 6 Jahre hatten wir Zeit, uns gegenseitig kennenzulernen, die Freundschaft zu vertiefen. Aber wir kamen dann zu einem Punkt, wo wir durch diese Tür einsteigen wollten in eine Beziehung, die uns verbindlich vorbereitet auf die Ehe. Und ich fragte sie, willst du mich heiraten? Sie sagte, bevor ich dir ein Ja gebe, möchte ich wissen, wo er dich hinstellt. Ich sage, wieso? Ich sagte, weil ich weiß, wo Gott mich haben will. Und wenn Gott dich woanders haben will, wäre es ja dumm, wenn wir heiraten. Dann bist du in China und ich bin in Afrika und dann brauchen wir nicht zu heiraten. Ich sage, oh, habe ich nie drüber nachgedacht. Sag mir doch, wo Gott dich hinhaben will. Ich glaube, ich passe mich an. Und ich sage, ich will das zuerst von dir wissen, weil ich genau weiß, wo Gott mich hinhaben will. Meine Frau ist Engländerin. Und ich dachte, Mensch, Engländer, wo will Gott dich hinhaben? Wahrscheinlich in England. Ich weiß nicht, ob ich gerne in England gehen will. Und ich habe mit Gott darüber gesprochen. Es hat sich mehr und mehr herauskristallisiert, dass ich wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum tätig sein würde. Ich habe es gesagt, soweit ich das im Moment sehen kann, glaube ich, dass Gott mich in Deutschland, zumindest im deutschsprachigen Raum haben will. Ich sagte, ach, das finde ich gut. Denn lange bevor sie mich kennenlernte, fing sie an, Deutsch zu lernen. Von sich aus freien Stücken, hat es nie in der Schule gelernt, weil sie wusste, dass Gott sie im deutschsprachigen Raum haben wollte. Ich weiß nicht, wie sie das gewusst hat, war mir nicht, nur sie hatte diese innere Gewissheit. Und das war für uns ein Zeichen auf dem Weg, Gott bestätigt. Es gab zwischendurch viele Zweifel, viele Fragen, viele Schwierigkeiten, die erspart wird keinem von uns. Und die hundertprozentige Gewissheit kommt erst nachher an diesem Punkt, wo man das Ja zueinander gesagt hat, weil dieses Ja nachher verbindlich ist. Aber es hat geholfen auf dem Weg der Entscheidungsfindung. Deshalb achte zunächst auf deine Berufung. Was willst du mit deinem Leben tun? Wie willst du dein Leben investieren, solange das nicht klar ist? Binde dich nicht fest an einen Partner. Wenn du eine Bindung eingegangen bist, und es gibt ja einige unter uns, die befreundet sind, arbeitet hier so schnell wie möglich und bittet Gott um Weisheit, dass er euch hilft. Dass ihr gemeinsam überlegt, wie und wo wollen wir unser Leben investieren. Damit ihr hier in eurer Partnerschaft positiv wachsen könnt. Geht also nicht einfach idealistisch und sagt, wir laufen mal zusammen und irgendwie wird sich das schon ergeben. Kannst du nicht leisten. Also kein falscher Idealismus. Nach dem Motto, es wird schon werden, sondern konkreter Realismus. Ich weiß, was ich will. Im 2. Timotheus 2, Vers 5, 2. Timotheus 2, Vers 5, da heißt es, so jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe den Recht. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 5. Lerne richtig zu kämpfen. Und im 2. Timotheus 2, Vers 15, 10 Verse weiter, heißt es, erzeige dich Gott als ein rechtschaffener Arbeiter. Trachte also zuerst nach dem Reich Gottes. Manch einer meint, er könnte seinen Mann oder seine Frau fürs Leben verpassen, wenn er sie für die Sache Gottes einsetzt. Das ist ein Irrtum. Christus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere fällt dir zu. Weil Adam tat, was Gott von ihm getan haben wollte, konnte Gott seine Frau vorbereiten und ihm zuführen. Du darfst dich bestimmt umschauen. Du darfst ein gutes Verhältnis anfangen, auch hier aufzubauen, mit Leuten nett ins Gespräch kommen. Nur hüte dich zunächst vor dem physischen, körperlichen Bereich. Weil er den Austausch auf geistlicher Ebene, den Austausch auf intellektueller Ebene, den Austausch auf sozialer Ebene sofort totschlägt. Aus dem ganz einfachen Grund, weil deine Biologie so angelegt ist, dass sie sich hier erregt und aufregt und immer mehr gesteigert werden möchte. Hüte dich zunächst vor diesem Bereich. Lass mich noch einmal sagen, viele von Gott gerufene Männer sind an diesem Punkt gescheitert, weil sie auf ihre Berufung nicht geachtet haben. Achte auf deine Berufung, das geht vor allen Dingen. Geht immer vor. Wenn du glücklich werden willst im Leben. Punkt 2. Achte auf deine Augen. Achte in diesem Vorfeld auf das, was du siehst. Denn das, was du siehst, das geht nachher auch auf das zweite, achte auf deine, auf das dritte, achte auf deine Ohren, das gehört mit dazu. Das, was du siehst, führt zu dem, was du denkst. Und das, was du denkst, führt zu dem, was du tust. Denkt an den David, ich gebe euch die Stelle, ihr könnt es in Ruhe nachlesen. 2. Samuel, Kapitel 11, Vers 1 bis 2. 2. Samuel, Kapitel 11, Vers 1 bis 2. War der David nicht dort, wo er hätte sein sollen, mit seinem Volk, war zu Hause geblieben, tat nicht seine Pflicht. Abends spät aufgestanden und dann guckt er über den Balkon und da sieht er, wie nebenan sich eine nackte Frau badet. Und die Frau war hübsch, ist ja nicht immer gewährleistet. Und dagegen konnte er nichts machen, dass er sie gesehen hat. Das war auch nicht sein Problem, dass er sie gesehen hat. Etwas zu sehen, was du nicht sehen solltest, ist nie dein Problem. Das Problem ist, wenn du das zweite Mal guckst. Und wenn du guckst mit dem Verlangen, ich will haben. Und so hatte David geguckt. Er hatte geschaut und hatte etwas gesehen, was er nicht hätte sehen sollen, was er sich nicht hätte ansehen sollen. Aber er hatte wieder geschaut, weil dieser erste Blick in ihm Gefühle wachrief. Und gegen diese Gefühle kann man nichts machen. Wundere dich nicht, wenn du in dir innerlich erregt bist, wenn du jetzt erotische Bilder siehst, das zeigt, dass deine Biologie gesund entwickelt ist. Du kannst Gott dankbar sein, dass du vernünftig und normal und gesund reagierst. Nur hüte dich davor, deine Gefühle künstlich oder fälschlicherweise hochzuputschen. Hüte dich davor. Der David schaut ein zweites und ein drittes Mal und holte sich diese Frau und fiel in Sünde, weil er auf seine Augen nicht achtete. Wir sehen so viel Dreck und so viel Schund in der gegenwärtigen Zeit. Achte auf deine Augen. Du kannst gegen vieles nicht einwenden, du siehst es, auf einmal steht es da und du kannst nichts dagegen tun. Aber Hiob, ich gebe euch die Stelle, Hiob 31, Vers 1 sagt, ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht achte auf eine Jungfrau. Ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht achte auf eine Jungfrau. Hiob 31, Vers 1. Das heißt, ich habe mir in meinem Willen vorgenommen, ich will keiner Frau nachsehen, um sie, nur weil sie erotisch mich aufregt, um sie zu begehren, um sie für mich zu haben. Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, wenn mich das innerlich aufregt, werde ich Gott für ein solches Mädchen, für eine solche Frau danken, dass er so etwas Schönes geschaffen hat und sie da lassen, wo sie hingehört, in die Hand Gottes. Und nicht weiter mit innerer Gier, gerade an innerer Steigerung, an innerer Erregung, überhaupt noch befriedigt zu werden. Aber hüte dich vor deinen Augen. Achte auf das, was du siehst. Das dritte geht in die gleiche Richtung. Achte auf deine Ohren. Achte auf das, was du hörst. Im Psalm 1 wird uns gesagt, wir sollen nicht da sitzen, wo die Spötter sitzen. Es gibt kaum einen Bereich, über den so viel gespottet und gelästert wird, wie Erotik, Sexualität, Liebe, Ehe und Familie. Geschlechtlichkeit. Das wird alles so dreckig gemacht, weil die Leute nicht wissen, wie man es richtig handhaben muss. Wenn man eine Sache nicht versteht, verspottet man sie. Besonders, wenn man ständig davon selbst betroffen ist. Achte auf das, was du hörst. Sitz nicht da, wo die Spötter sitzen. Mach es dir zur Gewohnheit, wegzugehen, wenn Dinge, die Freundschaft, Liebe, Sexualität betreffen, dreckig und schlecht gemacht werden. Meine Frau schärft das den Töchtern ein. Und ich bin sehr froh, in welcher Art und Weise und wie fein sie die Kinder darauf vorbereitet, mit 9 Jahren, mit 5 Jahren, mit 3 Jahren, ihre Geschlechtlichkeit, ihre Sexualität als von Gott gegebenes Geschenk zu achten, zu schätzen und zu bewahren. Ja,
was ist aber, wenn ich am Arbeitsplatz mit den Kollegen dann allgemein darüber geredet wird.
Ich habe es in der Schule das gleiche Problem gehabt, dass viele dreckige Witze gefallen sind und ich habe den Leuten gesagt, könnt ihr gerne erzählen, wenn euch das weiterhilft, nur lasst mich gerade rausgehen, mich interessiert es nicht. Meine Ohren sind keine Mülltonnen und ich möchte den ganzen Dreck nicht anhören. Oder aber, es wird nicht immer möglich sein, die Leute zu verlassen. Dass ich dagegen bin und sage, ich finde es eigentlich schade, dass ihr noch nie richtig verstanden habt, was Liebe ist, dass ihr euch immer nur darüber lustig machen müsst. ist ein Zeichen von totaler Unreife. Und eventuell würde ich Ihnen gute Bücher geben, die ganz direkt und gezielt Sexualität, Liebe, Familie behandeln, denn die meisten Leute haben auf dieser Ebene Probleme, deshalb verlästern sie das Ganze. Dass ich also nicht nur als Mr. Moralin da auftrete und immer ein Zeigewinger hin und her und sagen, dürfte nicht, oh, wie kann man aber, scheußlich, scheußlich, sondern was Besseres entgegenhalten und sage, schade, dass ihr das so schlecht machen müsst, ich finde sowas Schönes. Und schade, dass ihr euch so lustig drüber machen müsst, habt ihr noch nie richtig echt Liebe und Sexualität erfahren, ist schade. Schade, dass ihr nichts Vernünftiges dem entgegenzusetzen habt, dass ihr das, etwas, was Gott geschenkt hat, was von Gott gewollt ist, von Gott bejaht wurde, so billig machen müsst. Und vielleicht hilft es, es gibt gute christliche Literatur, die hier weiterhelfen kann. Ich weiß, das ist schwer. Mir geht es jetzt mehr darum, dass wir uns oft vorsätzlich solchen Situationen aussetzen. Und ihr wisst es selbst, wie man im Radio, im Fernsehen, in Filmen, in Gesprächen Dinge hören kann. Ehrlich? Ja, das sollte man nicht arbeiten. Und ihr wisst, wie das ist. Der Josef war in so einer Situation, wo am Arbeitsplatz er ständig belabert wurde von der Frau des Pharao. Ey Josef, wie wär's, wenn wir nicht leben? Das war ein junger Mann. Dass an einem Tag niemand im Haus war, um jetzt ihn nicht nur herausfordern zu können, sondern ihn auch dazu zu veranlassen, das zu tun, was ihm ständig eingeflüstert hat. Was meinst du, wie das dem Josef durch die Biologie und durch die Triebe ging, wenn er das von einer solchen Frau hört? Und nachher blieb nichts anderes übrig, als zu rennen. Aber der Josef konnte nur rennen, weil er einen Willensvorsatz gefasst hatte. Ich will mich nicht versündigen, weder an Gott, noch an dieser Frau, noch an mir selbst. Ich will nicht. Wenn dieser Willensvorsatz fehlt, bist verhatzt. Achte auf das, was du hörst. Das, was du hörst, beeinflusst dich genauso wie das, was du siehst. Es führt nämlich zu dem, was du denkst. Und das, was du denkst, führt zu dem, was du tust. Wenn du Schwierigkeiten auf diesem Bereich hast, kann es daran liegen, dass du zu wenig Gutes gesehen hast und dir zu viel Schlechtes angeschaut hast. Zu wenig Gutes gehört und zu viel Schlechtes dir angehört hast. Gehen wir einen Schritt weiter. Achte als Viertes auf deine Kleidung. Ich glaube, dass wir hier ein bisschen naiv sind. Im Moment geht es. Es gibt Phasen in unserer Mode, wo wir meinen, wir müssten uns dieser Welt anpassen und wo durch Kleidung jetzt unsere Eigenarten, unsere Biologie, unsere Genitalen so betont hervorgehoben werden sollen, letztlich mit der Absicht, um den anderen in Versuchung zu führen. Das steht dahinter. Der Minirock zum Beispiel wurde ausschließlich deshalb erfunden, um Sexualität leichter zu ermöglichen. Das war die Absicht des Erfinders. Das war der Gedanke, der dahinter steckte. Es war also nicht nur eine Modesache, sondern es war einfach eine ganz praktische Überlegung. Achte auf dein Auftreten, auf die Art und Weise, wie du dich gibst. Also nicht nur auf das, was du anziehst, das gehört mit dazu, achte auf deine Kleidung. Achte auf dein Aussehen und auf dein Auftreten. Es gibt in Afrika Stämme, wo Mädchen, wenn sie geschlechtsreif sind, heiratsfähig sind, wegrennen aus dem Stamm, auf einen hohen Baum klettern und ganz laut anfangen zu singen. Und dann weiß jeder in dem Stamm, man kann diese Frau haben. Und dann der zuerst ihr nachklettert und sie runterholt, darf sie so lange haben, wie er will, können Kinder miteinander kriegen und solange die Kinder beerdigt werden, so wie sie geboren sind, sind sie noch nicht verheiratet. Erst wenn sie das erste Kind behalten, sind sie offiziell miteinander verheiratet. Und wenn sie dann Ehebruch begehen, nachdem sie offiziell verheiratet sind, weil sie ein Kind behalten haben, nicht nur gleich nach der Geburt es verbuddelt haben, wenn sie dann Ehebruch begehen, gibt es das Messer des Ehebrechers, the adulterous knife. Und dann wird ihnen der Kopf abgehackt. Also ganz, ganz hart, bei uns ist es ja genauso, nicht? Mädchen oder Jungs, so wie sie mehr oder weniger halbwegs geschlechtsreif sind, laufen sie rum, die singen jetzt nicht, die ziehen sich dementsprechend an. Hey, und man läuft so rum wie so eine flotte Biene oder wie so ein flotter Bienerich und will die Aufmerksamkeit der anderen auf sich ziehen. Wir verbuddeln die Kinder nicht lebendig, wir bringen die vorher um, bevor sie überhaupt geboren sind. Wir sind von daher ein bisschen grausamer als diese Stämme oder wir sind im Prinzip auf der gleichen Ebene wie diese primitiven Stämme. Nur nicht ganz so aufrichtig, wenn nachher eine Ehe wirklich vollzogen wird, das Kind behalten wird, dass wir das Messer des Ehebrechers eingeführt haben. Diese Stämme haben da vielleicht noch ein bisschen mehr Moralempfinden, als bei uns üblich ist. Ein bisschen höhere Ethik in diesen primitiven Stämmen als bei uns. weil wir da sehr viel großzügiger, freizügiger und gottloser vorgehen. Achte auf die Art und Weise, wie du dich anziehst, nicht schlampig und nicht schamlos. Beides geht Hand in Hand. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 9, 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 9, wird vom Mädchen gesprochen, dass sie zierliche Kleidung tragen sollen. Bestimmt attraktiv, zieh dich nett und freundlich an. Aber achte darauf, was willst du mit der Art und Weise, wie du dich bekleidest, erreichen? Willst du 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 9, willst du Leute auf dich ziehen mit ihrer Aufmerksamkeit? Willst du auf Männer oder Missionarsfang gehen? Willst du so auftreten, dass die Leute auf dich aufmerksam werden, oder willst du dich einfach nett anziehen, um nett zu sein, attraktiv zu sein? Das reicht. Zieh dich nicht veraltet und nicht verführerisch an. Beides ist schlecht. Man muss nicht veraltet rumlaufen und auch nicht verführerisch. Sauber, aber nicht sexy. Achte darauf, dass du nicht durch die Art und Weise, wie du dich anziehst, sexy wirkst. Wenn du nicht sicher bist, sprich mit jemand. Über diese Dinge reden wir kaum. Wir reden immer nur von der anderen Seite. Kommt es an? Ist es gut? Frag den anderen, werde ich dem oder dem zu versuchen. Wir hatten das in manchen Bibelschulen, dass Jungs kamen und sagten, immer wenn ich zu dem Mädchen schaue, da kocht in mir das Blut, weil ich da bis auf den Bauchnabel gucken kann. Und was soll ich machen? Ja, guck nicht hin, dass hier das Blut kocht. Zeig noch einmal, du bist ganz normal entwickelt. Bei solchen Anblicken solltest du in Erregung kommen. Das zeigt also, deine Biologie ist in Ordnung. Aber jetzt solltest du darauf achten, dass du nicht ständig guckst, um deine Biologie in Wallung zu bringen. Und als zweites wäre es vielleicht gut, dem Mädchen zu sagen, du weißt, die Art und Weise, wie du rumläufst, führt andere in Versuchung. Bitte helft euch, und ihr seid doch Geschwister. Und man muss sich hier entgegenkommen im Glauben. Wer der anderen, lass mich das noch einmal sagen, nicht zur Versuchung. Durch falsche Kleidung kannst du dir selbst zur Versuchung werden. Wenn du ständig nur hautenge Kleidung trägst, die dich im wahrsten Sinne des Wortes aufreibt, wird diese hautenge Kleidung, spricht die Bibel, ich gebe euch die Stelle, im 2. Mose 19, Vers 10, im 2. Mose 19, Vers 10, von Körper- und Kleiderhygiene, dass man in der Kleidung auch biologisch sich richtig kleidet und nicht sich so kleidet, dass man also ständig durch die Kleidung innerlich schon sich selbst in Versuchung bringt. Das ist ja möglich, bei Jungs wahrscheinlich mehr als bei Mädchen. Achte also auf deine Kleidung. Punkt 5 ist der letzte Punkt, und da muss ich leider Schluss machen. Und dann können wir morgen weitermachen. Achte auf deine Gefühle. Wir haben in unserer Erziehung uns daran gewöhnt, unseren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Uns wurde als kleines Kind gesagt, ach, ist das nicht niedlich, wenn er so einen Wutanfall kriegt und so um sich hat, wie süß der Kleine oder wie süß die Kleine. Und wir haben uns daran gewöhnt, immer das, was wir fühlen, auch zum Ausdruck zu bringen. Und es ist schlecht, ganz, ganz schlecht, weil du von Gott geschaffen wurdest, auch deine Gefühle zu beherrschen, nicht zu verdrängen, nicht zu unterdrücken, versteh mich nicht falsch, aber zu beherrschen, sie zu bejahen und zu beherrschen. Freundschaft, ja. Flirt, nein. Eine Flirterei, eine Liebelei, gibt es ja diese schönen Schlager, Liebe, Liebe, Liebelei, ist so unaufrichtig und so lieblos, weil es den anderen nicht ernst nimmt, sondern nur seine eigenen Gefühle befriedigt sehen will. Und ihr selbst wisst es, wie schnell ein solcher Flirt ausschließlich dazu führt, dass ich in meinen Gefühlen Befriedigung finde, der andere ist mir piefen und wurscht egal. Die Bibel hat nichts Positives über Flirterei zu tun. Ich gebe euch drei ganz wichtige Stellen aus dem Hohen Lied, einem der schönsten Liebeslieder, die es überhaupt in der ganzen Weltliteratur gibt. Das Hohelied im Alten Testament, Kapitel 2, Vers 7, Kapitel 3, Vers 5 und Kapitel 8, Vers 4. Hohelied, Kapitel 2, Vers 7, Kapitel 3, Vers 5, Kapitel 8, Vers 4. Da steht folgendes: Wecke meine Freundin, und in anderen beiden Stellen, wecke meine Liebe nicht auf, bis es ihr selbst gefällt. Hüte dich davor, deine Gefühlsempfindungen künstlich wecken zu lassen. Lass Liebe reifen. Liebe bedarf der Reifung. Liebe ist eben nicht nur ein Gefühl. Liebe ist ein Willensvorsatz. Und in jungen Jahren bist du zu diesem Willensvorsatz nicht in der Lage. Ich höre von alten Ehepaaren, die 20, 30 Jahre verheiratet sind. Wir lieben uns nicht mehr. Ich sage, ja und? Ja, dann müssen wir doch auseinandergehen. Wieso? Ja, aber wenn wir uns nicht mehr lieben, dann müsst ihr das lernen. Wie bitte? Dann müsst ihr lernen, euch zu lieben. Liebe lernen, wenn wir nichts mehr füreinander empfinden, pfeif auf dein Gefühl, lerne Liebe. Liebe ist mehr als nur ein Gefühl, sehr viel mehr als nur ein Gefühl. Liebe hat mit dem Willen zu tun, Liebe hat mit der Einstellung zu tun, Liebe hat mit der Haltung zu tun, Liebe hat mit dem Vorsatz zu tun, der unter allen Umständen für den anderen das Beste sucht. Und es ist nicht immer das Beste für den anderen, wenn ich nur darauf achte, sein Gefühl zu fördern. Bejah auf jeden Fall deine Sexualität, bejah die Empfindungen, die du hast, nur lerne sie zu beherrschen. Deine Triebe, die sich in der Art und Weise, wie du empfindest, ausdrücken, sind wie eine Schraube, die ständig nach oben geht. Ich hatte es gestern schon einmal angedeutet, Händchen halten löst Erregung aus, wenn man das erste Mal Händchen hält. Manch einer kann sich daran erinnern, sagen, oh, ja. Fleisch auf Fleisch fühlt sich halt gut an. Das ist nun mal so. Nur dieser Erregungszustand, der durch das erste Händchen halten ausgelöst wird, hält beim zweiten Händchen halten nicht mehr an. Und da muss man mehr halten. Weil deine Gefühle hochgeschraubt werden und sie wollen mehr empfinden. Um die gleiche Erregung zu erzielen wie beim ersten Händchen halten, musst du mehr halten, mehr nehmen. Und das steigert sich im Laufe der Zeit so hin, weil jede gefühlsmäßige innere Erregung, die du bewusst auslöst oder ausgelöst haben willst an dir selbst, letztlich dazu führt, dass man sich sexuell vereinigt. Und wenn ich das nicht weiß, bin ich nicht so auf Händchen halten, den Arm nehmen und Kuss geben. All das zielt darauf hin, meiner Liebe, die jetzt sich angefangen hat auszudrücken auf den geistlichen Bereich, auf dem intellektuellen Bereich, auf dem gesellschaftlichen Bereich, wo Liebe wachsen konnte. Und wir jetzt merken, jetzt haben wir kaum noch Möglichkeit, unsere Liebe füreinander wirklich zum Ausdruck zu bringen. Wir brauchen die Kommunikation ohne Worte über den Körper. Das ist die Absicht, die dahinter steht. So war es von Gott gedacht und eingesetzt. Aber das gehört dann in den Rahmen der Ehe hinein. Man darf bestimmt, wenn man hier durch diese Tür gegangen ist, anfangen, auch Liebkosungen auszutauschen, die den Körper des anderen mit berühren, mit Händchen halten. Vielleicht auch mal einen flüchtigen Kuss geben. Aber in dem Moment, wo es weitergeht, bist du eigentlich unfair dem Partner gegenüber und dir selbst gegenüber, weil du Gefühle auslöst, die du im Moment noch nie befriedigen kannst, es sei denn, du verstößt gegen Gottes Ordnung. Und dann hebst du eigentlich das, was du selbst praktizieren möchtest, auch, nämlich den Willen Gottes zu tun. Und du machst es dir und dem anderen schwer. Der Grad, wie weit der Einzelne gehen darf, kann man jetzt nicht festlegen, lässt sich nicht festlegen. Es wird jedem unterschiedlich sein. Nur notwendig ist, dass man oft miteinander redet und sagt, du, hier wird es mir jetzt zu schwer, lass uns hier einen Strich ziehen. Lass uns hier Abstand voneinander nehmen. Achte auf deine Gefühle. Weil deine Gefühle wie eine Schraubenentwicklung sind, du kannst nie wieder zurückschrauben. Du wirst immer dort einsetzen, wo du das letzte Mal aufgehört hast, um Gefühle in dir wachzurufen. Und du musst steigern, weil deine Gefühle so ausgerichtet sind. Die Grenzen sind für jeden unterschiedlich. Und ich wiederhole noch einmal, Sexualität gehört nur in die Ehe hinein. Außerhalb der Ehe, außerhalb des Gelöbnisses zur Treue vor Zeugen, ist es Hurerei. Hurerei ist Sünde. Die Ehe, das ist das Bild, mit dem ich abschließe, ist wie das Fahren mit einem Auto nach bestandener Prüfung, wenn du einen Führerschein hast. Freundschaft soll die Vorbereitung auf die Prüfung sein, wo man die Fahrprüfung ablegt. Wenn man eine Fahrprüfung ablegt oder wenn man sich darauf vorbereitet, muss man die ganzen Regeln kennenlernen, man muss sich auch beherrschen. Du kannst nicht, wenn du in die Fahrschule gehst, noch keinen Führerschein hast, einfach so wild drauf losfahren und sagen, ich habe ja noch keinen Führerschein, neben mir sitzt der Fahrlehrer und plong, saust du durch die Stadt, geht nicht. Du kannst dein Gefühl nicht freien Lauf lassen. Du lernst dich an die Regeln zu halten, du lernst die Regeln kennen, du lernst das Auto richtig zu führen. Und wenn du dann den Führerschein gemacht hast, gibt dir die bestandene Fahrprüfung nicht das Recht, eben weil du jetzt weißt, wild drauf loszufahren, sondern im Gegenteil, weil du es gelernt hast, richtig ein Fahrzeug zu führen, musst du dich jetzt an das Gelernte halten, um gut über die Runden zu kommen oder du wirst bestraft. Genauso ist es mit Freundschaft. Freundschaft dient dazu, sich kennenzulernen. Auf dem geistlichen Bereich, auf dem intellektuellen Bereich, auf dem sozialen Bereich, noch nicht auf dem körperlichen Bereich. Hab Geduld damit. Liebe kann warten. Weil du hier zu schnell in die Gefühle wachrufst, die hochgeschraubt werden wollen, die weitergehen wollen. Man kann dem nicht zu schnell nachkommen. Oder man versündigt sich an sich, an dem anderen und an Gott. Geh lieber langsam. Lerne dich an die Regeln zu halten. Lerne den Umgang mit dem anderen einzuüben. Fördere den Austausch, fördere die gemeinsame Aktion. Bis ihr die Gewissheit habt, wir passen zusammen und wir wollen uns gezielt gemeinsam auf die Ehe vorbereiten. Und dann können wir in dem Maße, in dem wir Verantwortung füreinander übernehmen, auch Liebkosungen miteinander austauschen. In der Zurückhaltung, die uns hilft, die Grenzen einzuhalten, die Gott gesetzt hat. Damit wir es uns nicht gegenseitig unnötig schwer machen, dass wir lieblos. Deshalb achte auf deine Gefühle. Wecke deine Liebe nicht, bis sie selbst gefällt. Die Welt, in der wir leben, ist sagenhaft brutal. Von allen Seiten werden unsere Gefühle unwahrscheinlich aufgerüttelt. Deshalb musst du, was in deiner Macht steht, tun, um dagegen zu wirken. Du wirst nichts verpassen, du wirst nichts verlieren, im Gegenteil. Und wenn du an irgendeiner Stelle mit einem Freund oder mit einer Freundin oder in irgendeiner Freundschaft zu weit gegangen bist, bitte Gott, dir zu helfen, das zurückzuschrauben. Bitte Gott, dir zu helfen, dass ihr einen neuen Anfang macht. Abstand findet. Am Anfang ist es künstlich, ist komisch, ist sonderbar. Aber es wird euch unwahrscheinlich helfen, dass ihr wieder anfangen könnt, miteinander zu reden. Anfangen könnt, miteinander euch zu engagieren. Anfangen könnt, andere teilnehmen zu lassen an eurer Freundschaft. Und die nächsten beiden Punkte schauen wir uns morgen an. Ich wünsche euch viel Spaß. In 20 Minuten gibt es Mittagessen.